Ja, Kapitel 1 und 2 sind, ja, ich würde sagen, das Fundament von allem, was noch weiterkommt. Aber wir schauen, ja, nur die Themen, wir müssen nicht Vers für Vers das ganze Buch anschauen. Aber lasst uns Apostelgeschichte 1 noch aufschlagen, oder Kapitel 2, Entschuldigung, aufschlagen, wo diese 3000 Christen jetzt sich versammeln. Es steht in Kapitel 2, Vers 41, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, die je nachdem es eine nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeit mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurde. So, Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir bitten auch, Herr, dass wir das mitnehmen, was du uns sagen möchtest, und dass es auch in unser Herzen geht. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich glaube, das ist der Plan. Man sieht, ich glaube, die ganze Apostelgeschichte ist der Plan Gottes für die Gemeinde. Und man sieht hier auch, wie nicht nur eine große Erweckung ist und 3000 Leute zum Glauben kommen, sondern täglich neue kommen zum Glauben, also in die Gemeinde. Und ich glaube, das hat schon etwas damit zu tun, dass Vers 46 steht, dass sie täglich einander, also miteinander im Tempel waren und haben so wahrscheinlich Low-Price-Gottesdienste und Gebetstreffen und Bibelstunden jeden Tag. Das heißt, nachdem sie jeden Tag die Versammlungen hatten, es war dann jeden Tag Neubekehrten. Das waren neue Leute. Die haben gesagt, ah, das will ich auch gern Christ werden. Und man sieht, dass einfach der Plan, ich glaube, das ist der Plan. Ich meine, es ist ein toller Plan. Wenn du denkst, auch vielleicht in Calvary Chapel und in die Gemeinde, egal, auch in Wien, dass das wirklich so passieren könnte. Jeden Tag, das neue, wir haben manchmal im Jahr einen oder zwei sind meistens Christen, die kommen von irgendwo. Wir haben auch aus Deutschland ein paar Christen einfach, die studieren in Wien. Aber stell dir vor, jeden Tag neue Leute in die Gemeinde. Wir haben schon lange gesprochen, wir möchten neue gläubige Kurse beginnen. Aber es wird nur eines, ne, die neue gläubige. Aber ja, das wollen wir. Wir beten dafür. Wir beten genau das so hier. Ich glaube, das ist der Plan. Das sind geisterfüllte, neubekehrte Menschen hier zu sehen, dass sie treffen sich auch täglich, sie wollen mehr, sie möchten Gott. Und es spricht nichts hier von, wie sie sich gekleidet haben oder wie die Haare waren oder was für Piercings oder Ohrringe sie hatten. Es steht einfach, sie haben sich zusammen, sie wollten sich treffen. Also, und das ist natürlich der Plan. Wenn du Johannes 15 kennst und Jesus spricht von Frucht, was sagt er über eigentlich der Plan auch für jeden Christen? In Johannes 15, es steht, wenn du in mir bleibst, was wirst du dann erfahren aus deinem Leben? Langeweile, ja, immer wieder das Gleiche. Nein, es steht hier, du wirst viel Frucht. Ne? Es steht viel Frucht. Das ist auch der Wille des Vaters. Und es spricht hier von dieser Beziehung mit Gott, was so eng ist, was sonst nur mit dieser Beziehung mit Gott dann einfach aus der Beziehung kommen sollte. Und es ist der Plan Gottes. Jesus spricht es auch ganz klar, dass alle, die in ihm bleiben, es steht auch da in Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Und das hat auch mit Gebet zu tun, ne? Damit, wenn ihr den Vater bittet, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das ist auch dieser Plan auch für uns, dass wir viel Frucht bringen, dass Gott möchte. Und wenn wir keine Frucht bringen, es sagt sogar, das wird ein bisschen geschnitten, vielleicht hier und da, wo das vielleicht dann nicht nötig ist, etwas, und dann, damit du mehr Frucht bringen kannst. Aber ja, das sieht man in der Apostelgeschichte hier. Ich glaube, das sollen wir auch für uns auch ich so verstehen. Unsere Gemeinde, deine Gemeinde, uns egal. In der Bibelgemeinde gehört dazu, dass der Heilige Geist, es steht auch, dass der Herr täglich hinzufügt. Das war nicht, ja, diese tolle Methode, die die Gemeinde hatte. Jetzt haben wir alles herausgefunden. Wir haben studiert. Wir wissen genau, wie alles funktioniert. Es war eher der Plan, dass Gott etwas tut in den Christen, dass sie auch täglich gestärkt waren in der Lehre. Sie haben Bibel, also das war das Erste, was sie hatten, ne? Die Bibelstudien, die Bibelstunden war das Erste, die Lehre der Apostel und die Gemeinschaft. Die waren diese Koinonia, ne? Das heißt, auch später in Vers 44 das gleiche Wort Koinonia. Das ist das Wort, wo sie alles gemeinsam, wo sie einfach alles geteilt haben, wo sie auch irgendwie gewünscht haben, den Menschen zu helfen, die es nötig haben. Die waren nicht, ja, das wird der Staat, die werden Arbeitslosengeld bekommen, die kein Geld haben. Und ja, das ist, sollte einfach, ja, in Österreich heißt es der AMS. Dieses AMS ist, wo man geht, wenn man arbeitslos ist. Und das AMS macht alles. Ne? Wenn du was brauchst, gehst zum AMS und sie geben dir alles, was du brauchst. Aber ja, die waren damals, es gab kein AMS. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland heißt, diese Stelle. Aber diese Sozialhilfe, ja, der Staat ist einfach der, der alles tut. Aber hier die Gemeinde war die alles getan hat. Ja, wenn du was brauchst, wir kommen, wir helfen. Wir möchten jedem helfen. Aber ja, das war, ich glaube, auch klar hier, dass diese Gemeinde auch ein Modell, ein Vorbild, ein Beispiel ist für uns. Und das ist, ich glaube, auch die quasi, wenn man sagt, die Methode, ein Gottesdienst oder eine Gemeinde zu gründen oder irgendwie zu schauen, ist das wirklich eine neutestamentliche Gemeinde in diesem Sinne, dass es auch Bibellehre, Gemeinschaft, Gebet und hier Brotbrechen, also das Abendmahl war auch natürlich damit verbunden, dass sie gefeiert haben, das Abendmahl, dass sie Jesus als Mittelpunkt der Gemeinde hatte. Aber ja, ich glaube, das ist der Plan und diese viel Frucht bringen, das sollen wir jeden von uns schauen. Was habe ich für Frucht aus meinem Leben? Habe ich Frucht? Und wenn nicht, warum nicht? Und habe ich das? Ich glaube, das war, vielleicht habt ihr auch diese, kennt ihr diesen Vers und kennt, ja, das würde ich so gerne sehen, dass Gott wirkt in dieser Art so aufregend. Jeden Tag, stell dir vor, jeden Tag hast du etwas in der Gemeinde, der sagt, der ist heute bekehrt und der ist gestern und der ist vorgestern und vorvergestern, eine ganze Menge. Und die haben dann neue Hauskreise angefangen, jeden Tag vielleicht. Noch, kannst du bitte Hauskreise anfangen? Haben keinen Platz mehr. Haben 100 Leute in diese Hauskreise, 100 in diese, 100 in diese. Und, aber der Herr hat das gemacht. Auch in der ganzen Stadt, also das ganze Volk hatten irgendwie gemerkt, das ist was Gutes. Und die haben auch sicher Gutes getan in der Stadt. Sie haben Menschen, vielleicht die Arbeitslosen, ja, einfach mitgenommen. Sie haben vielleicht auch geholfen, sicher. Man sieht auch diese Eigenschaft von Gemeinsames, alles gemeinsam. Sie haben auch später, steht Kapitel 4, dass sie alles verkauft haben. Wenn jemand, es steht in Kapitel 4, Vers 32, dass die Menge der Gläubigen waren ein Herz und eine Seele und nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein werden, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und niemand hatte Mangel, Vers 34. Und es war einfach, wenn jemand Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Und ja, das war damals irgendwie diese, wie es da steht, irgendwie diese Liebe, diese volle Liebe, was auch praktisch dann zu sehen war. Alle, die Not hatten oder etwas nötig hatte, haben es sofort gesagt, ja, wir könntest du mal vielleicht etwas Brot bringen, könntest du mal vielleicht helfen hier und da. Und ja, natürlich, wir helfen, wir sind da. Und Sie haben alles dann gezeigt vom Herzen, was Gott in ihren Herzen schon gemacht hat. Und ich hoffe, ja, dass wir das auch als Vorbild sehen. Diese Gemeinde, es war eine Sache, nicht unbedingt, dass alle was alles verkaufen und so später steht, dass Paulus eine Kollekte für die Gemeinde in Jerusalem gesammelt hatte. Das heißt, es war nicht unbedingt das Erfolgreichste finanziell, aber ich glaube, von Gott, in Gottes Augen war das Erfolgreichste, weil sie haben einfach gegeben vom Herzen. Und nachher gab es dann die große Verfolgung und viele mussten weg und vielleicht deswegen waren noch viele ohne Arbeit und haben dann kein Geld mehr. Aber auf jeden Fall, das ist ich glaube, man sieht das hier als ein so quasi ein Modell, ein Vorbild. So ist es die Gemeinde am Anfang gewesen. Das war so rein und so richtig und die waren jeden Tag einfach, ja, man sieht erstens hier die Prioritäten. Die haben gesagt, ja, jeden Tag, ich bin da. Ne? Manche Leute haben es schwer, einmal in der Woche zu kommen. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Manche Leute, na, Sonntag habe ich Zeit, aber sonst bin ich so ausgelastet und so müde und ich kann ja leider sonst nichts machen. Und ja, ich möchte nicht kritisch sein, aber manchmal, es fehlt die Priorität. Ist das wirklich Gott die Priorität? Dann nimmt man die Zeit dafür. Also ein paar Stunden in der Woche kann nicht eine riesig großes Opfer sein. Aber ja, auf jeden Fall, die waren die Priorität. Sie haben die Prioritäten gesetzt. Das war für sie Nummer eins. Und ich weiß nicht, wer Fußball geschaut hat die letzten paar Wochen. Jeden Tag. Also es gab fast jeden Tag. Ich habe auch ein wenig geschaut, aber man hat dann gesagt, ja, ich muss schauen, jeden Tag schauen. Und Annika natürlich schaut nicht so gern Fußball, auch sogar Halbfinale und Finale. Wer spielt und wer? Ja, wenn Deutschland nicht dabei ist, natürlich das Unwichtige. Aber manche haben jeden Tag Fußball geschaut, egal was. Wir lassen alles fallen, ne? Wir lassen alles stehen, wir schauen. Und so die Begeisterung auch für Fußball. Ich weiß nicht, ich spiele gern, aber schauen ist manchmal, ich weiß nicht, auch wenn 0-0 ist am Ende, was bringt das? Ne? Aber es ist eine Sache, wo du Prioritäten sagst, hey, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich möchte sehen, wer gewinnt. Ich möchte schauen, was Gott tut. Und stell dir vor, jeden Tag, dass Gott irgendwie was tut, Gott etwas macht, das sollen wir auch erwarten, dass Gott etwas macht, wenn wir uns treffen, wenn wir zusammenkommen. Und manchmal sind die Wunder nicht so groß, aber Gott macht in deinem Herzen etwas, was du nicht siehst. Und durch das Wort Gottes, das hat eine Wirkung auf dich und auf mich. Und das bringt dann auch etwas, was man nicht sieht vielleicht. Aber ja, die Priorität erstens. Schau, jeden Tag die Gemeinde. Und dazu hat Gott auch gesegnet, diese Gemeinde. Und es war eine aufregende Sache, also jeden Tag. Und wenn wir nur einmal im Jahr sowas erfahren würden, das etwas, ich meine, wir haben schon neue Gläubige, aber so wenige. Ich weiß nicht, habt ihr viele neue Gläubige in der Gemeinde? Also ab und zu vielleicht. Es ist in Österreich eine Erweckung, wenn eine Person zum Glauben kommt. Wow, Erweckung. Aber damals war es auch jeden Tag und sie waren bereit auch irgendwie zu bleiben. Also bei uns auch nach dem Gottesdienst, es bleiben auch die meisten Leute ziemlich lange. Wir sind meistens die Letzten, aber es bleiben vielleicht eine Stunde, zwei Stunden nach dem Gottesdienst. Und das ist schön. Ich meine, manchmal ist es lang, aber bei manchen, vielleicht warst du bei einem Gottesdienst, wo die Menschen nachher fast weggelaufen sind. Was habe ich gesagt? Ich war Gastredner einmal, zweimal. Und die Leute laufen weg. Ich habe gedacht, was ist los? Und bei uns bleiben die Leute. Sie haben Kaffee und wir haben, ja, die Kinder können dort etwas essen und können dann bleiben, dass sie nicht nach Hause laufen müssen. Aber das ist auch diese Liebe, man zeigt dass man sich gerne da ist und man kann auch füreinander beten, man kann auch eine Austauschzeit haben und einfach Zeit nehmen miteinander. Und ja, das war die Gemeinde. Es war so eine Sache, wo Menschen Zeit hatten. Also ja, es ist das Wichtigste, mehr als Fußball-WM schauen, mehr als Fußball spielen. Also manche müssen unbedingt spielen, am Sonntag etwas machen. Aber Gott möchte auch, ich glaube, hier uns ein Bild geben, so kann das sein, so soll es sein, so sollen wir sein. Also es fängt mit uns an, dass wir so die Priorität haben für Gott und nicht unbedingt, weil wir müssen und sollen, sondern weil wir wollen Gott sehen. Wir möchten, dass Gott wirkt. Aber ja, heute wollte ich auch in Kapitel 3 weiter und 4 schauen, die Menschen, weil eine Methode, also Kapitel 2, Vers 42 ist quasi man sieht quasi dieses Fundament oder die Säulen, würde ich sagen, was wichtig ist in der Gemeinde, die Lehre und die Gemeinschaft, also Gebet, Brotbrechen. Man sieht diese wichtigen Sachen, wie die in der Gemeinde sein sollen. Und manche Gemeinden verfehlen sogar diese wichtigen Dinge und sagen, ja, wir möchten nur Lowpreis haben oder 5 Minuten Bibelkreis oder Bibelstudium oder ganz, ja, manchmal fehlt es irgendwie diese wichtigen Punkte in der Gemeinde. Aber man muss natürlich das schon halten. Also, aber man sieht hier die Menschen, dass Gott wirkt, also die Methode ist schon, ich glaube, ein Teil davon. Also Gott sagt, so soll es sein, eine Gemeinde, aber gleichzeitig, man sieht hier die Menschen. Gott segnet nicht unbedingt eine Methode, sondern er segnet und beruft einen Mann oder einen Mensch, einen Menschen etwas zu tun. Und ja, Kapitel 3, wir sehen auch Petrus und Johannes. Vers 1, sie gehen dann in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann hier beigetragen, lahm von Mutterleibe, den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, auch täglich, sie haben sie täglich gesehen wahrscheinlich, da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Und als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an und mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf, sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest und er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und er sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben, und sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor der schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Und als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die da heißt Salomos, und sie wunderten sich sehr. Und schau, was Petrus hier sagt. Als Petrus das sah, sprach er zu dem Volk, ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber oder was seht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass diese gehen kann. Es ist auch natürlich diese Sache auch, Petrus und Johannes gehen einfach zum Tempel, sie haben diese Gebetszeit noch gehalten und hatten dann wahrscheinlich nachher oder vorher wahrscheinlich jeden Tag etwas gehabt, da in diesem Tempelgebiet, also dieser Tempelberg. Und dieser Mann haben sie jeden Tag gesehen. Und Petrus sagt, ja, Geld habe ich nicht, aber was ich gebe, steh auf. Und dieser Mann hält dann fast, und offenbar ist es klar, dass Petrus und Johannes diesen Mann geheilt hat. Und dann, sie sagen, jetzt gibt Petrus diese Botschaft und sagt, hey, wir haben nicht durch die eigene Kraft das gemacht, durch eigene Frömmigkeit. Und dann sagt er etwas über Jesus, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unser Väter hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, als der ihn loslassen wollte. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und darum gebeten, dass man euch den Mörder schenke. Aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Den hat Gott auferweckt von den Toten, dessen sind wir Zeugen. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der Glaube der durch ihn gewirkt ist, hat diesem die Gesundheit gegeben vor euer aller Augen. Ja, und sagte danach hier, sie sollen Buße tun, Vers 19, und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Das ist die Sache, sie benutzen jetzt diese Zeit, wo alle Menschen auf sie schauen, dass sie jetzt das Evangelium predigen, dass sie jetzt sagen, wir sind nichts mehr als normale Menschen. Wir sind einfach normale Menschen. Und es ist einfach, was ich ja heute sagen würde, im Kapitel 3 und 4, dass die Menschen, die da Gott benutzt, diese Wunder zu tun, das Evangelium zu bringen und tausende Leute zum Glauben, sie sagen über sich selbst, wir sind normale Menschen. Wir sind nicht Übermenschen oder bessere Menschen oder Superchristen. Wir sind normale. Und das ist auch genau, was durch die Bibel gesagt wird. Ne? Jakobus sagt, Elia war nicht ein übergeistlicher Mann, der irgendwie nur er diese Kräfte hatte, diese Wunder zu tun. Nein, er sagt, er war ein Mann mit einer Natur wie wir, also wie er war genau wie wir sind. Er hat das Gleiche wie wir haben, diese menschliche Natur, war nur ein Mensch. Und er wollte damit sagen, dass wir auch einfach, Gott möchte auch einfach normale Menschen benutzen. Auch in Kapitel 4, schau, es steht, als sie in Vers 13, als sie Petrus und Johannes sehen, diesen Freimut, sie wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie merken, diese Menschen sind keine übergescheiten oder übergelehrten, sehr gelehrt, sondern einfache Leute. Und das ist genau einfach auch, was in 1. Korinther steht, ne? dass Gott sagt, dass er sucht manche Leute, nicht die Besten sogar oder die Ausgebildetesten. Er wählt oft nicht die Weise und nicht die Mächtige und nicht die Angesehene, sondern was töricht, hat Gott vor der Welt, hat Gott erwählt. Und was schwach ist und was geringe ist und was verachtet ist, hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Ja, und er sagt einfach, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Das heißt, Gott möchte einfach Menschen wie mich, also Menschen wie du, ich, normale Menschen. Ich sehe, ich bin keine... Es war auch Chuck einmal gefragt, ja, was bist du, was siehst du, wie siehst du dich, dass Gott so viel gemacht hat? Und gesagt, ja, dass Gott durch normale, übliche, ganz gewöhnliche Menschen etwas Großes machen kann. Er sagt es über sich selbst, ne? Tausende Gemeinden, tausende Bekehrten, und er sagt, ja, ich bin nur ein normaler, ich bin ein üblicher, ich bin ein gewöhnlicher Mann. Und deswegen ist es auch so wichtig, ich sehe ja auch Kapitel 3 und 4, dass wir nicht nur die Gemeinde dieses Vorbild haben oder dieses Modell haben, aber wir sehen die Menschen, die sagen über sich selbst, ich bin ein normaler Mensch. Ich habe nicht etwas mehr als der übliche Mensch hat. Und er benutzt einfach, man sieht natürlich auch diese Demut und diese Verständnis, dass sie nicht Großes sind. Aber man sieht auch diesen Freimut, ne? Demut und Freimut zusammen, diese Mischung, was oft nicht der Fall ist. Ne? Normal, die laut reden und sind ziemlich stolz auf sich und fast arrogant wirken. Aber nein, die sagen, nein, wir sind nichts, ist nicht unsere Kraft. Wir sind nicht überfromm, wir sind nicht die Frommen. Die sind einfach mit Jesus gewesen. Die sind einfache Leute. Und ich glaube, das muss man gezielt, ich glaube, ich versuche das auch gezielt in unserer Gemeinde auch das zu halten. Weil wenn die Bibel lange studiert, also das ganze Leben studiert und denkt, ja, ich weiß etwas über die Bibel oder ich weiß mehr als andere, da hat man, ja, das ist nicht diese Demut, was Gott haben möchte. Er möchte, dass wir demütig mit dem umgehen, weil er mag immer noch alles. Ne? Wenn du angefangen bist im Geist, wie musst du vollendet werdest? Im Fleisch, gell? Nein, nicht im Fleisch. Paulus schreibt, was habt ihr irgendwie weggebracht von dieser einfachen Linie, dass der Heilige Geist alles gemacht hat? Jetzt nicht mehr? Ist das nicht mehr nötig, der Heilige Geist? Nein, ich sage, angefangen im Geist, es muss im Geist vollendet werden. Das ist der gleiche. Es ändert sich für uns, die nicht so gescheit sind, es ändert sich sehr wenig einfach daran. Das heißt, du brauchst Jesus, um gerettet zu werden. Du brauchst Jesus, dass du irgendwie mit ihm gehst, jeden Tag, dass du lebst. Du brauchst ihn auch am Ende deines Lebens, dass er alles macht. Und ja, das ist auch, ich glaube, die das, was man hier Kapitel 3 und 4 sieht, diese Mischung aus Demut, aber auch man sieht auch am Anfang diese Hingabe. Die sind schon hingegeben, sie sind bereit auch zu gehen. Und Petrus selber sagt, ihr Geld habe ich nicht. Er war damals einer von den 12, hätte schon sagen können, ja, es gibt eine große Opfer. Alle haben die alles verkauft. Ich habe ein paar 100.000 Euro hinten oder Shekels, weiß nicht, ein paar 100.000 Shekels oder wie sie heißen. Ich könnte ja vielleicht etwas geben. Ne? Du brauchst Geld? Nein, er sagt, was du brauchst, ist Gott. Du brauchst die Kraft Gottes. Du brauchst ein Wunder. Und dass dieser Glaube. Ich glaube, Petrus, Johannes, sie haben drei Jahre lang mit Jesus gelebt, also zusammen gearbeitet, mitgearbeitet. Und sie haben einfach, ich glaube, nachgemacht, was Jesus gemacht hat. Jesus hat das wahrscheinlich tausendmal, steh auf. Und es war für sie normal. Es war nicht wahrscheinlich, ich würde das schwer machen. Und du sagst ja, steh auf, im Namen Jesu. Aber sie haben, ich weiß nicht, wenn du 3 Jahre lang mit Jesus warst und tausende Leute sagt, ja, steh auf und du bist geheilt. Das war für sie ganz normal. Und es sollte auch, wir sollen auch, ich glaube, diesen Glauben haben, dass Gott heilen kann. Ne? Man sollte immer beten, ja, Gott, heil, ich bete auch immer nach Heide diesen Mal. Heide, bitte, du hast die Kraft, das kann er immer noch heute machen, das macht er. Aber für Petrus, das war normal, dass er wirkt, dass Gott wirkt. Und dass hier man sieht diesen Glauben, also Demut, auch Freimut. Und auch er benutzt auch die Möglichkeit, dass alle auf ihn schauen und sagt, okay, jetzt habe ich was zu sagen. Und er sagt, dass Jesus ist getötet und auferstanden und er muss glauben, er muss euch bekehren, muss Buße tun, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn und er den sende, der euch zuvor zum Christus bestimmt ist, Jesus. Und ja, das ist, er sagt sogar, dass die Propheten haben das alles vorhergesagt. Mose hat gesagt, dass der Messias kommen würde, dass Jesus kommen würde, muss ihn hören, muss auch ihn annehmen und glauben. Aber das war auch alle Propheten von Samuel an, ne? Vers 24. Das gehört einfach dazu. Das war von Gottes Wort genauso vorhergesagt, dass diese Tage verkündigt waren, dass und ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott geschlossen hat mit euren Vätern. Und als er zu Abraham sprach, durch das dein Geschlecht soll gesegnet werden alle Völker auf Erden. Und dann, ja, für euch zuerst hat Gott seinen Knecht Jesus erweckt und hat ihn zu euch gesandt, euch zu segnen, damit ein jeder sich bekehre von seiner Bosheit. Schau, er sagt sogar, dass jeden Menschen, diese Botschaft ist für jeden Menschen, alle sollen sich bekehren, sollen sich zu Jesus wenden. Und ja, das ist das Evangelium, ganz einfach. Schauen Kapitel 2. Petrus zitiert Joel und sagt, es soll geschehen, Vers 21, es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Ganz einfach. Ruf, du musst einfach bitten um Vergebung. Und alle, der den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Das Evangelium, er war so bereit und das sollen wir auch, das Evangelium. Sie haben das Evangelium so schnell weitergeben können. Und das sollen wir auch so können, dass das Evangelium eine einfache Sache ist, dass direkt und leicht weitergegeben werden kann. Und er sagt es sogar, ne? Alle, der an den Herrn, Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und hier Kapitel 3, jeder soll sich bekehren von seiner Bosheit, er soll Buße tun, bekehren, euch bekehren. damit eure Sünden getilgt werden. Einfach um Vergebung bitten. Das ist das Einzige, was man tun muss. Glaube an Jesus. Glaube. Und der Heilige Geist wird dann das Evangelium, es steht in Nummer 1, dass das Evangelium ist die Kraft zur Rettung. Das heißt, der Heilige Geist wird irgendwie das Evangelium benutzen, das Herz aufzumachen von den Menschen. Und man sieht auch diese die Menschen, also Petrus und Johannes, ganz einfach, wie in Vers 12 steht, es ist nicht uns. Wir sind es nicht. Wir sind normale Menschen. Und auch Kapitel 14, ihr kennt vielleicht die Geschichte als Paulus und Silas. Kapitel 14, Paulus hat auch was Ähnliches gemacht. Und Paulus redet mit den Menschen. Es war eigentlich Barnabas und Paulus. Aber ja, Paulus redet mit den Menschen. Und es war ein Mann, der hatte nicht gehen können, Vers 8. Und hat schwache Füße, also sehr schwache Füße, konnte nur sitzen, war gelähmt vom Mutterleib an, hatte noch nie gehen können. Und als er hörte Paulus reden und als dieser ihn ansah und merkte, dass er glaubte, ihm könne geholfen werden, sprach er mit lauter Stimme: Stell dich aufrecht auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Und als das Volk sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und riefen auf Lykaonisch: Die Götter sind den Menschen gleich geworden und zu uns herabgekommen. Und sie wollten Paulus und Barnabas opfern. Und natürlich Paulus und Barnabas sagen: Stopp. Vers 15, schau. Ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr. Und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen falschen Göttern zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Und spricht dann weiter über Gott, der Schöpfer, dass man nicht halt Menschen opfern soll. Aber schau, wie er das sagt, wir sind auch Sterblichen. Wir sind sterbliche Menschen. Wir sind nicht besser, wir sind nicht größer. Und man sieht es auch dass wir das auch irgendwie diese Einstellung haben sollen. Man sieht es auch mit den Aposteln, also Johannes, Petrus, Paulus. Sie sagen das öfters. Ne? Wir sind nichts mehr als ihr. Wir sind nur Menschen. Und wir sollen auch denken, ja, Gott möchte auch uns benutzen, egal wer wir sind oder wer wir nicht sind. Manchmal denken, ja, ich bin nicht so groß, ich kann das nicht oder das, jenes nicht. Aber Gott möchte auch einfach jeden von uns benutzen. Ich möchte im Alten Testament kurz diese Geschichte anschauen. Im 1. Samuel. Ihr kennt es vielleicht gut, aber ich liebe diese Geschichte von Jonathan. Und Jonathan natürlich diese Geschichte, wo er einfach einen Schritt macht im Glauben. Und wo er sagt auch, egal wie viel Gott kann, durch viel oder wenig. Und damals war es eine große, große, eine schwierige Zeit. Es gab viele Feinde. Es gab so viele Feinde gegen sie, also die Philister. Und sie waren Tausende von über Tausende, steht in eigenen Kapitel 13, Vers 5, dass sie hatten 3000 diesen Kampfwagen und 6000 gespannten Fußvolk. Und so viel wie Sand am Ufer des Meeres. Das waren einige gegen Israel versammelt. Und es steht sogar am Ende von Kapitel 13, dass es keine Schwerter gegeben hat. Zu dieser Zeit, Vers 22, ne? Als nun der Tag des Kampfes kam, wurde kein Schwert noch Spieß gefunden in der Hand des ganzen Volkes, das mit Saul und Jonathan war. Nur Saul und sein Sohn, also Jonathan, hatten Waffen. Das war wirklich eine Zeit, ich glaube, fast unmöglich, könnte man sagen, dass sie gewinnen können. Sie hatten nicht einmal Waffen. Und Jonathan und Saul sind die einzigen zwei, außer der König Saul hatte die einzigen Waffen. Und Saul war ziemlich, kann man sagen, weg vom Kampf, weg vom Fenster. Er war nicht bereit zu kämpfen und Jonathan war der Einzige. Und Er hat sich nicht beschwert, sondern einfach hat gesagt, komm. 1. Samuel 14, Vers 6. Jonathan sprach zu seinen Waffenträgern, komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen oder zu retten. Und sein Waffenträger sagt, ja, tu alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur und sieh, ich bin bei dir oder ich bin mit dir, wie dein Herz will. Und so sie gehen rüber und sie sagen auch, ja, wenn sie sagen, komm zu uns, ne, also Vers 9, wir werden ihnen zeigen. Und während sie dann zu uns sagen, steht still, bis wir zu euch kommen, so wollen wir an unseren Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufgehen. Wenn sie aber sagen, komm zu uns hinauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen. Dann hat sich der Herr in unsere Hände gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Und sie zeigen sich und dann sagen, ja, komm herauf zu uns, wir wollen euch eine Lehre beibringen und so. Dann gehen sie einfach hinauf und sie mussten sogar mit den Händen und Füßen klettern. Und Jonathan hat sie einfach mit etwas geschlagen und sein Waffenträger hat ihn dann fertig gemacht. Aber ja, diese Geschichte, man sieht auch, Jonathan sagt, vielleicht wird Gott uns benutzen. Und es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig. Und das ist für uns, ich glaube, das sollte eine Inspiration sein. So und sagen, ja, es stimmt. Gott kann einen Menschen benutzen. Gott sucht einen Mann, einen Mensch, Menschen. Er sucht jemanden, der etwas sagt, ja, das mache ich, ich gehe, ich habe ein Schwert. Vielleicht bist du der einzige Christ. Ich weiß, in Österreich, in Wien, in der Gemeinde, die meisten Christen, die da in der Gemeinde sind, der einzige gläubige Mensch in der Schule oder auf der Uni oder wo sie arbeiten. Sind keine anderen Christen. Sind die einzigen. Das heißt, es ist auch eine Verantwortung, dass man etwas sagt oder zeigt oder tut. Sonst haben sie dann die Leute da keine Möglichkeit. Sie werden wahrscheinlich nie, ich hoffe schon, aber die meisten werden nie anderen Christen kennen. Die werden nie einen echten Christen, gläubigen Christen kennen. Und das ist eine große Verantwortung. Hier Jonathan hat das einzige Schwert außer Saul und sagt, ja, das sollen wir benutzen, dieses Schwert, oder? Das ist das Einzige. Und natürlich die Bibel als ein Schwert bezeichnet, ein Bild, wir sollen es benutzen. Das Wort Gottes ist kräftig und mächtig, hat wie ein zweischneidiges Schwert. Und oft benutzen wir das, wir lassen das stehen, ja, aus Angst oder aus wer weiß was, ja, ich habe jetzt keine Zeit. Jonathan hat diese Bewegung angefangen und hat sogar alle anderen Soldaten inspiriert, auch ohne Waffen. Sie hat keine Waffen. Aber sie sind, ja, wir kämpfen auch. Und wir sind wahrscheinlich mit den Stäben, mit den verschiedenen Werkzeugen, was sie hatten, sind einfach mitgegangen und haben dann auch gekämpft. Einfach mit denen, was sie in den Händen hat. Aber Jonathan, ein Bild auch, ich glaube, das ist auch im Neuen Testament, man sieht diese Menschen, die sagen, ja, wir sind niemand. Wer sind wir? Wir sind nicht großartig. Aber sie sollten uns inspirieren, zu sagen, ja, was weiß ich, was kann ich, und diesen Schritt zu machen im Glauben. Die schlimmste Zeit, hat jemand gesagt, die dunkelste Zeit, die Zeit, wo das Schlimmste ist, das hat Gott am meisten oder die größte Sachen gemacht oder das größte Werk gemacht. Die Erweckungen, die gekommen sind, sind oft gewesen in den schlimmsten Zeiten. Das heißt, wenn es sehr schlimm wird, das sollst dich freuen. Du sollst uns freuen. Jetzt kommt was. Jetzt Gott möchte etwas machen und er möchte dich benutzen. Er möchte sagen, ja, geh, mach das. Wie Jonathan. Hab keine Angst. Und er sagt, ja, vielleicht wird Gott etwas machen. Vielleicht. Und ich glaube eher mehr als vielleicht, er wird etwas. Und natürlich hat es auch uns diese Geschichte gegeben, dass Jonathan ein Bild ist für uns als Inspiration. Hey, mach das. Mach diesen Schritt. Und Jesus sagt, dass alle Macht ihm gegeben ist, im Himmel und Erde. Das heißt, die Gemeinde selber hat keine Feinde. Also der Christ natürlich, es gibt Es gibt Opposition, es gibt Verfolgung, es gibt Leute, die dagegen sind, aber echte Feinde, Jesus sagt, alle Macht, alle Vollmacht, Himmel und Erde gehört mir. Sollst du einfach hingehen und jünger machen. Und ja, man sieht bei jedem Evangelium Ende, Jesus sagt, geh hinaus, geh hinaus, geh hinaus und sei bereit, etwas, das Evangelium zu verbreiten. Jedem Geschöpf oder jede Kreatur sollst du das Evangelium weitergeben und jünger machen. Das heißt auch, wie dasteht, dass sie gewachsen sind, dass sie geblieben sind, beständig in der Lehre. Aber ja, die Botschaft, das geht dann Kapitel 4 noch etwas aus Kapitel 4. Man sieht noch diese Frucht aus das Evangelium, aus dem, was Petrus gesagt hat. Als sie noch geredet haben, in Kapitel 4, wurden sie unterbrochen sogar. So, hey, hör auf, hör auf, hör auf. Während sie zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann und des Tempels und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer und die Verdross, dass sie das Volk lehrten und verkündigten an Jesus die Auferstehung von den Toten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen. Denn es war schon Abend. Das heißt, Gefängnis. Gefängnis. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Ja, sie waren im Gefängnis, aber ja, sie haben geglaubt. Es waren noch tausende Menschen, die haben das, wow, ja, das wollte ich auch haben. Was muss ich tun? Okay, ich möchte mich auch taufen lassen. Als nun der Morgen kam, versammelt sich ihr Oberen und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem, auch Hannas, der hohe Priester und Kaiphas und Johannes und Alexander und alle, die von hohen Priestergeschlecht waren und stellten sie vor sich und fragten sie, aus welcher Kraft und in welchem Namen habt ihr das getan? Und vielleicht merkt ihr Vers 5 und 6, das sind die gleichen Leute, die Jesus verurteilt haben. Genau die gleichen Menschen. Und ja, die sollten vielleicht hier etwas Angst haben. Ne? Vielleicht denken sie ja, Kreuze, ne? 12 Kreuze werden jetzt sehen. Nicht nur Jesus, sondern alle 12 werden gleich aufs Kreuz kommen. Aber sie werden auch diese Frage gestellt, in welchem Namen, aus welcher Kraft und welchem Namen. Und es ist diese Frage, das sieht man auch im Alten Testament, wenn jemand etwas verkündigt, in einem anderen Namen als in dem Namen Gottes, dann haben sie die Möglichkeit oder die haben einfach sogar das Gebot Gottes, dass man zu Tode verurteilt. Leute, die in einem anderen Namen anbeten oder in anderen Namen verkündigen. Und natürlich wollen sie das. Sie wollen schon, dass sie verurteilt werden und sagen, in welchem Namen sie wollen sagen, ja, im Namen Jesus. Und vielleicht hat Petrus etwas Angst, aber schau, Petrus voll des Heiligen Geistes. Hier kommt diese Fülle des Geistes in diesem Moment, wo er vielleicht Angst hätte, etwas zu sagen. Vielleicht hast du auch mal die Möglichkeit, jemand fragt dich, bist du Christ? Und du bist vielleicht eine Arbeiter, der Chef fragt dich, bist du gläubig? Und da bist du, ja. Aber hier, in welchem Namen habt ihr das getan? Und Petrus vom Heiligen Geist, im Namen Jesus, das steht eigentlich ein bisschen später, aber vor des Heiligen Geist, er sagt, ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist, so sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist es Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Wow, es sagt nicht nur im Namen Jesus, sondern es gibt nur einen Weg, gerettet zu werden. Es gibt nur einen Namen, es gibt nur eine Möglichkeit, gerettet zu werden unter dem Himmel und den Menschen gegeben. Jesus ist der Einzige. Vielleicht, ja, man wundert sich, sagt nicht nur Jesus, sondern es gibt auch übrigens keine andere Möglichkeit, gerettet zu werden, als durch Jesus. Übrigens, ich möchte sagen, alle das wissen, alle. Alle, die ihr Macht habt, alle, die jetzt vor mir stehen. Und ja, diese Freimut von Petrus, natürlich kommt vom Heiligen Geist. Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Er muss nicht überlegen, was er sagt. Der Heilige Geist wird euch geben, die Worte, was er sagen soll. Und hier ist es auch direkt das Evangelium. Es gibt nur einen Weg, gerettet zu werden. Im Namen Jesu hat er diesen Mann geheilt. Jesus hat ihn geheilt. Jesus ist auch der Retter. Jesus ist der Weg. Alle müssen an Jesus glauben. Und wir sollen auch hier sehen, na, diese Menschen waren treu auch. Sie waren, auch wenn sie Angst hatten, sie waren bereit, das Evangelium zu verkündigen. Auch wo es Gefahr war, wo es gefährlich war. Und für sie auch, ja, könnte schlimme Folgen haben. Später gibt es auch schlimmere Folgen. Auch dass die werden verfolgt. Sie werden auch als Christen, mussten sie verlassen. Die Stadt, sie mussten auch wahrscheinlich mit der Familie irgendwo Unterkunft finden, außerhalb, damit sie überleben. Aber ja, diese Freimut und auch sogar die ganzen hohen Priester, also die Priester und die ganzen Leute sind so einfach überrascht. Sie haben wahrscheinlich gedacht, das war im Namen Gottes, okay, wir glauben auch an Gott. Und nein, es kommt Jesus, Jesus, Jesus. Und sie waren so überrascht, sie waren so von diesem Wort des Evangeliums betroffen, dass sie sagen auch, ne, dass sie nichts mehr sagen können. Sie merken diese Freimut von Petrus Johannes und sie wunderten sich, denn sie merken, dass sie ungelehrt und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen und wussten nichts dagegen zu sagen. Und das sagen sie auch. Sie sprechen dann untereinander, Vers 16, was wollen wir mit diesen Menschen tun, denn das ist ein offenkundiges Zeichen. Durch sie geschehen ist es allen bekannt, die in Jerusalem wohnen, und wir können es nicht leugnen. Und dann, ja, damit es nicht weiter einreißt unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinen Menschen in diesem Namen reden. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen. Das ist nicht eine tolle Phrase. Wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und sie drohen sich noch einmal und ließen sie dann gehen. Und dieser Mann war nämlich 40 Jahre alt, wie er geheilt war. Es war von Geburt an 40 Jahre, auch vielleicht ein Bild von Israel, 40 Jahre in der Wüste. Israel, möglich könnte auch die gleichen Leute hören das Evangelium, was auch Jesus verkündigt hat. Die haben noch eine Möglichkeit. Sie können gleich sagen, ihr habt Jesus verurteilt, es ist vorbei, ihr habt keine Möglichkeit mehr, an Jesus zu glauben. Aber nein, sie verkündigen das Evangelium auch den Schlimmsten. Das waren Leute, die Jesus verleugnet, Jesus wirklich den Tod von Jesus verlangt haben. Aber sie geben ihnen noch eine Möglichkeit. Und ja, man merkt auch hier auch diese Treue. Sie sagen, egal was kommt, egal was auf uns zukommt, wir lassen das einfach nicht. Wir können es nicht lassen. Und für uns natürlich ein großes Vorbild, großes Beispiel für uns. Die waren einfach bereit, das eigene Leben zu riskieren. Ich weiß nicht, wer hat schon das Leben riskiert für Jesus? So, ich hab's auch nicht. Aber bist du bereit dazu? Bist du bereit, wenn jemand, es wird vielleicht irgendwann mal kommen, dass man richtige Verfolgung hat. Aber das Schlimmste ist es, dass die Leute dich so schief anschauen oder denken, ja, was ist das für ein religiöser Fanatiker oder was immer. Aber das waren auch die Menschen hier, die haben das Leben riskiert. Sie haben gesagt, hey, wenn wir das sagen, dass Jesus diesen Mann geheilt hat, das könnte einfach den schnellen Tod bedeuten. Wir können morgen wieder am Kreuz genagelt werden. Wir können auch selber, aber für sie war das keine Frage. Das sind die Menschen. Ich glaube, das ist auch was Gott uns hier zeigt. Die Menschen, die Gott benutzt hat, sie waren bereit, alles aufs Spiel zu setzen. Das heißt, egal was für mich kommt, egal, alles für Jesus. Auch mein eigenes Leben ist nicht mehr wert, als dass ich das für Jesus benutze. Und wirklich, auch hier den Menschen, die Jesus schon einmal ganz verantwortlich waren für den Tod Jesu. Ihr kennt vielleicht diesen Vers in Matthäus Evangelium Kapitel 27, wo sie sagen, als Jesus da Jesus verurteilt wurde, dass er zum Kreuz gehen wurde und das Volk, die da war, also Pilatus wäscht seine Hände, sagt, hey, er ist unschuldig, die ganze Zeit, Pilatus, der Jesus zum Kreuz schickt, ans Kreuz schickt, sagt, er ist unschuldig. Und dann er nimmt Wasser, in Vers 24, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach, ich bin unschuldig an seinem Blut. Seht ihr zu, natürlich nicht unschuldig, aber da antwortete das ganze Volk und sprach, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Kennt ihr diesen Wert? Ziemlich, ziemlich stark, wo sie sagen, ja, wir nehmen die Verantwortung für Jesus. Und hier sieht man an der Apostelgeschichte, dass Gott gibt noch Gnade, Gott nicht noch Möglichkeit. Auch egal, vielleicht hast du Verwandten, hast du Familienmitglieder, hast du Freunde. Schau, die Leute, die Jesus verantwortlich oder die Kreuzigung Jesus verantwortlich waren, Gott schickt die Apostel noch einmal und sagt, hey, glaube an Jesus, er kann dich retten, er ist der einzige Weg. Glaube an ihn, er kann diesen Mann heilen, 40 Jahre lahm, 40 Jahre gelähmt. Er kann, ich glaube, ein Bild auch von jedem Menschen, lahm geboren. Wir brauchen ihn, ohne Jesus sind wir lahm, wir sind gelähmt, wir können nicht richtig gehen, wir können nicht richtig leben. Und Gott schickt diesen Menschen, Apostel noch einmal und gibt diese Zeugnis, dass nein, wir müssen nicht schweigen, sondern wir müssen reden. Wir können nicht schweigen, weil wir erfahren haben, wir es gesehen und gehört. Wir können nicht schweigen. Das sind die Menschen, die sagen, Gott sagt, ja, ich möchte diese Menschen benutzen. Ich möchte die Gemeinde zeigen, so sollen wir sein. Das ist das Bild von diesen Menschen, die sagen, ja, wir stehen für das, was wir glauben. Wir stehen für das, was wir wissen. Und die Prioritäten schon gesetzt, aber Jesus benutzt sie auch einfach in dieser einfachen Art und Weise, wo sie das einfache Evangelium weitergeben, der Glaube an Jesus, er ist der einzige Weg. Und 5000 Leute kommen, auch als sie im Gefängnis sind, sie hören davon, 5000 Leute haben dann jetzt geglaubt. Später in Kapitel 5, schaut hier vorne, Kapitel 5, Vers 28, sie stehen immer noch hier, oder noch einmal, so ist richtig, noch einmal stehen sie vor dem Hohen Rat und der Hohe Priester fragt sie und sagt, haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das heißt, wenn das Gesetz der Menschen sagt, tu das nicht, was die Bibel sagt, tu das nicht, das einfach, was Gott gesagt hat, dann muss man Gott mehr gehorchen. Und ja, die haben das die ganze Stadt erfüllt. Das war auch der Plan von Kapitel 1. Jesus sagt, bleibt in Jerusalem und ihr werdet meine Zeugen in Jerusalem sein und dann außerhalb und außerhalb und außerhalb. Und schau, sie haben das in Vers 28 schon erreicht. Sogar die Feinde von ihnen sagen, ihr habt die ganze Stadt erfüllt mit dieser Lehre, dass du glauben musst, dass du nur glauben musst, dass Gnade, dass durch Jesus Vergebung ist, dass durch Jesus Errettung ist, dass einfach glauben, wie Petrus auch sagt, wir sind nicht große Menschen, wir sind nicht durch eigene Kraft oder Frömmigkeit hier, dass wir das gemacht haben, nein, Gott alleine durch Glaube hat das gemacht. Und tut Buße und bekehrt euch und lasst euch taufen und kommt in die Gemeinde und lerne, wie Jesus gesagt hat. Aber ja, man sieht auch die Menschen natürlich die ganze Zeit, also durch die ganze Apostelgeschichte, aber hier sehr deutlich diese Charakter, diese Eigenschaften von Menschen, die Gott benutzt und auch, ich glaube, für uns, wie wir sein können. Ich glaube, Gott kann jeden benutzen und sogar die benutzen, die denken, ja, ich bin ja nichts. Das ist genau die Menschen, die Gott benutzen möchte, weil er sagt, ja, toll, dann bekomme ich die Ehre für das, was geschieht, weil es ist ganz klar, dass du das nicht warst, weil du das nicht der Große bist. Aber oft wollen wir die Großen werden. Ne? Wir möchten da, ja, ich habe das irgendwie geschaffen und ich habe das und das und das. Und natürlich ist das nicht das Richtige, weil Gott möchte die ganze Ehre haben. Und ja, er möchte uns natürlich auch benutzen. Wir sind quasi die Werkzeuge. Und Gott, wenn jemand etwas mag, das steht auch in Jesaja, wer rühmt ein Werkzeug? Ne? Wenn du ein großes Bild siehst oder ja, wenn man schöne Musik hört, wow, was für eine Gitarre, ne? Was für ein Pinsel, welche Pinsel hast du benutzt, welche Farben, ist das ein schönes Ölgemälde oder was? Und nein, niemand sagt, schöne Werkzeuge. Wow, Werkzeuge hat, was für, manchmal schon, aber normalerweise denkt man, wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Und natürlich ist es der gemeint, in diesem Fall ist es Gott. Die Menschen sind nur die Werkzeuge. Und das sagen sie immer wieder, immer jedes Mal. Ja, wir sind nur sterbliche Menschen, wir sind nur normale Menschen. Wir sind nicht frömmer und nicht kraftvoller und nicht besser als ihr. Und sieht man auch im Alten Testament mit Gideon, mit David, mit Jeremia, alle sagen, ja, wer bin ich? Moses sogar, wer bin ich? Ich bin ein Niemand, ich kann das nicht. Und Gott sagt, ja, das kannst du. Das kannst du, weil ich bin bei dir. Ich bin der Stärke, deine Stärke. Ich will dir viel Frucht bringen aus deinem Leben. Und dann weißt du, dass du das nicht bist, sondern Gott. Und ja, lass uns dann schon schließen, schon halb fast. Aber ja, die Menschen, ich wollte heute nur schauen auf diese Eigenschaften, Demut und Freimut, aber auch Bereitschaft und diese Treue, dass sie auch stehen, dass sie auch sagen, ja, egal was kommt, auch das eigene Leben, riskieren sie das und für Jesus. Ja, vielleicht lass uns stehen und können wir vielleicht, weißt du, mit einem Lied schließen oder was ist normal am Ende? Vormittag war ich noch nicht. Muss man ein Lied schließen? Ja, vielleicht lassen uns mal alle aufstehen und können wir dann ein Lied schließen. Aber ja, dass wir schauen. Hey, Jonathan war auch kein Über-Supermann. Und Gott sagt, schau, lass dich inspirieren von diesen, auch im Neuen Testament. Petrus, immer fehlerhaft, immer Fehler. Johannes, auch nur ein Mensch. Und ständig auch ganz normale Menschen. Ich glaube, Scott möchte uns das auch irgendwie sagen, hey, lass Gott dich benutzen. Egal, was du denkst über dich selbst, Gott sieht dich wie Gideon, wie er zu Gideon sagt, hey, du mächtiger Mann Gottes. Und sagt, was, wer? Ja, sprichst du mich an? Gott möchte auch, dass dir, hey, du bist mächtig, aber einfach diese Schritte machen, was du weißt, dass du machen kannst. So, Vater, wir bitten um deine Gnade, Herr, deine Hilfe. Wir danken dir, Herr, dass du jeden Menschen benutzen willst, dass du auch hier uns die Augen aufmachen willst, Herr, dass du das magst, Herr, dass wir das nicht sind, dass wir einfach deine Werkzeuge sind, Herr. Ich bitte, Herr, dass wir auch ja diese Menschen sehen, die du benutzt hast und ja, vielleicht die Eigenschaften, Herr, diese Eigenschaften von Demut und Freimut und ja, das Riskieren. Alles riskieren, Herr. Wir wissen, dass Glaube ohne Risiko kein Glaube ist, Herr. Wir müssen etwas riskieren, wir müssen etwas zeigen. Hilf uns, Herr, dass wir uns unseren Glauben zeigen, dass wir auch ja, wirklich eine Schritte machen, Herr. Erfülle uns. Wir sehen auch, dass diese Menschen erfüllt waren von meinem Geist, dass du das durch sie gemacht hast, Herr. Dass sie nichts, sie sagen auch, dass sie keine Kraft hatten, keine Frömmigkeit hatten, dass sie etwas gemacht hätten, Herr, sondern du das warst. Und dass Menschen einfach, dass du Menschen gerettet hast durch dieses, dass das Evangelium, dass sie freimutig einfach aufgestanden sind hier, auch wo das Leben am Spiel war hier, dass du das auch gesegnet hast. Und ja, benutze uns hier, benutze uns, hilf uns, dass wir offen sind, dass wir bereit sind, das zu tun und das zu sein, die Menschen zu sein, die du einfach haben möchtest. Und ja, bitte segne uns hier mit allem, was du uns sagen willst, dass wir offen sind hier, was du uns auch durch uns tun willst hier. In Jesu Namen. Amen.